Der ISOV Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite. Für viele ist der erste Schock des Jahres durch. Sie haben für sich festgestellt, wir können nicht mehr zusammen, wir trennen uns. Im besten Fall einvernehmlich. Helfen kann dabei eine Scheidungsfolgenvereinbarung. Was sie regeln kann, aber auch nicht, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und welche Vorteile sie mit sich bringt, darum geht es in dieser Folge im ISOV-Podcast. Damit herzlich willkommen zur Februar-Ausgabe. Zu Gast ist heute Christian Sieberling, Notar in Halle an der Saale. Hallo Herr Sieberling.
Hallo Frau Stawitz.
Herr Sieberling, Scheidungsfolgenvereinbarung, das ist ein sehr sperriges Wort. Wenn man sich vorher damit noch nicht beschäftigt hat, hat man das in der Regel auch noch nie gehört. Was steckt denn dahinter?
Ja, das ist im Grunde ganz einfach, so wie es das Wort selber schon aussagt, Scheidungsfolgevereinbarung. Der Gesetzgeber hat im bürgerlichen Gesetzbuch für den Fall, dass eine Ehe nicht halten sollte, bestimmte Scheidungsfolgen definiert. Also per Gesetz vorgesehen, was passiert beispielsweise mit dem ehelichen Vermögen, wie wird das auseinandergesetzt. Und die Scheidungsfolgevereinbarung gibt uns nun die Möglichkeit, von diesen gesetzlichen Vorgaben durch vertragliche Vereinbarung abzuweichen.
Was ist der Unterschied zu einer Trennungsfolgenvereinbarung? Sowas gibt es ja auch, habe ich gelesen.
Ja, das kann man im Grunde synonym sehen. Also sowohl die Trennungsfolgenvereinbarung als auch die Scheidungsvereinbarung. In diesen Vereinbarungen lässt sich regeln, was passiert, wenn wir uns trennen oder aber wenn wir uns scheiden lassen. Es gibt ja verschiedene Stufen des Auseinanderlebens in einer Ehe. Ja.
Das klingt so ein bisschen wie Ehevertrag 5 vor 12. Also normalerweise regle ich das doch vorher, oder?
Ja und nein. Der Ehevertrag ist sicherlich eine sehr gute Variante, um Spielregeln festzulegen, nach denen man sich auseinandersetzen kann oder will, für den Fall, dass die Ehe, die man eingegangen ist oder eingehen wird, nicht hält.
Mhm.
Ja. Auch im Ehevertrag kann ich im Grunde schon festlegen, wie bestimmte Sachen im Fall der Trennung, im Fall der Scheidung auseinanderzusetzen sind. Also Ehevertrag 5 vor 12 ist im Grunde richtig. Wobei im Grunde ja eigentlich der Ehevertrag die bessere Variante ist. Weil zu dem Zeitpunkt spricht man in der Regel noch miteinander. Das ist nämlich kurz vor der Ehe oder aber wenn man frisch die Ehe eingegangen ist. Ja, man kann also faire Spielregeln für die Trennung festlegen. Ja, tut man das nicht und die Ehe geht auseinander, dann greifen entweder die gesetzlichen Regelungen, die der Gesetzgeber vorgesehen hat, für den Fall, dass man sich trennt, soll das und das passieren. Oder aber man findet sich nochmal zusammen, rafft sich auf und legt abweichend vom Gesetz ergänzend, verstärkend oder auch durch Verzichte bestimmte Scheidungsfolgen fest.
Mhm. Wenn ich aber einen Ehevertrag geschlossen habe, also dann ist es doppelt gemoppelt.
Ja und nein. Im Grunde hängt das davon ab, wie ist die Ehe verlaufen. Also passen eigentlich die Regelungen, die ich damals als Ehevertrag getroffen habe, passen die noch auf den Scheidungsfall oder haben sich unsere ehelichen Verhältnisse ganz anders entwickelt? Hatten wir ein anderes Ehemodell geplant, als wir die Vereinbarung, also den Ehevertrag getroffen haben? Hat sich das gewandelt über 20, über 30, über 40 Jahre hinweg? Ja? Und deshalb ist also nicht ausgeschlossen, dass selbst wenn man einen Ehevertrag geschlossen hat, man trotzdem noch ergänzend dann im Scheidungsfall eine Scheidungs- oder Trennungsfolgenvereinbarung schließt.
Welche Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, um eine Vereinbarung aufzusetzen? Sie haben eben gesagt, in der Regel sollten die Beteiligten schon noch miteinander reden können. Habe ich so rausgehört?
Ja, Frau Stawitz, das ist natürlich tatsächlich so. In dem Wort Vereinbarung, sei es nur Trennungsvereinbarung oder Scheidungsvereinbarung, steckt das Wort Vereinbarung. Ja, und Vereinbarung bedeutet, man schließt einen Vertrag miteinander. Und das setzt natürlich grundsätzlich voraus, dass man miteinander spricht und das, was man vereinbaren möchte, auch kommuniziert und auf der anderen Seite auch ein Einverständnis dazu kriegt. Ne? Einseitig lassen sich Verträge nicht schließen.
Gibt es denn darüber hinaus noch irgendwelche Voraussetzungen, die zu beachten sind?
Also wichtigste Voraussetzung, man muss miteinander sprechen. Darüber hinaus wird es dann schwierig, wenn Vereinbarungen getroffen werden sollen, auch wenn sich beide, also Mann und Frau oder in welcher Konstellation auch immer einig sind, wenn die beiden Vereinbarungen treffen wollen, die als sittenwidrig einzustufen sind. Beispielsweise, weil sie den einen Vertragspartner in die Abhängigkeit von Sozialhilfe treiben durch Globalverzichte auf alle Ansprüche, die sonst gesetzlich gegeben wären. Ja? Also es muss immer am Ende nicht unbedingt fair, aber doch nicht einseitig belastend oder gar zulasten der Sozialhilfeträger vereinbart werden.
Wer prüft sowas?
Die Scheidungsvereinbarung wird im gerichtlichen Verfahren eingeführt. Und da kann es Ihnen durchaus passieren, dass der Richter bestimmte Vereinbarungen für nicht angemessen oder grob, unausgewogen oder sittenwidrig hält und Ihnen dann die entsprechenden Vereinbarungen rausstreicht. Modifiziert.
Aber Sie als Notar haben das ja alles schon mal auf dem Tisch. Das heißt, ich komme als Paar, lege meine Zahlen vor. Also eigentlich läuft es doch bei Ihnen schon auf.
Ja, es ist richtig. Die Vereinbarung über die Scheidungen, Scheidungsvereinbarung muss beurkundet werden. Das schreibt das Gesetz so vor. Es ist also ein zwingendes Formerfordernis. Nun ist es aber so, dass wir als Notare weder den einen noch den anderen Ehepartner einseitig beraten dürfen. Unsere Aufgabe ist es, Kraft Gesetzes oder von Amts wegen, wie es immer so schön heißt, Neutralität zwischen den Vertragsparteien zu wahren, ja, sodass wir allenfalls Zweifel zu bestimmten Vereinbarungen anmelden können und das dann entsprechend auch in der Urkunde dokumentieren werden. Aber wir sind nicht das Gericht und wir befinden nicht darüber, ob das am Ende eine wirksame Vereinbarung ist.
Nun hatten Sie vorhin gesagt, es lässt sich in einer Scheidungsfolgenvereinbarung, so sagt es das Wort, alles regeln, was Scheidungsfolgen betrifft. Was kann ich denn alles regeln?
Im Grunde lässt sich sehr weitreichend vereinbaren, wie beispielsweise die ehelichen Vermögensverhältnisse auseinandergesetzt werden sollen. Ich kann also Vereinbarungen treffen über die Verteilung, angefangen vom Hausrat, über wem gehört das Auto, der Hund, der Goldfisch, bis hin zu wem wird die Immobilie übertragen oder soll die Immobilie verkauft werden? Was passiert mit eventuellen Krediten, die dort beispielsweise auf dem Familienhaus noch lasten? Also im Prinzip sehr weitreichend im Vermögensbereich. Darüber hinaus kann ich Vereinbarungen treffen zu Unterhaltsfragen. Ja, also was ist mit Trennungsunterhalt? Was ist mit Unterhalt nach Rechtskraft der Scheidung? Soll Unterhalt gezahlt werden? Soll abweichend von den gesetzlichen Bemessungsgrundlagen ein fixer Unterhalt gezahlt werden? Soll die Höhe begrenzt werden? Soll die Dauer begrenzt werden? Oder soll sie nicht begrenzt werden? Ja, so, dann sind wir dabei, zusätzlich noch regeln zu können, was passiert mit sogenannten Rentenanwartschaftspunkten. Also ein komplizierter Begriff. Dahinter steckt das sogenannte Verfahren des Versorgungsausgleiches. Ja. Wie werden die während der Ehezeit erworbenen Anwartschaften beispielsweise im gesetzlichen Rentenversicherungssystem ausgetauscht oder eben nicht ausgetauscht? Das Gesetz sieht vor, dass diese Anwartschaften, die während der Ehezeit erzielt wurden, sind hälftig jeweils auf den anderen Ehegatten übertragen werden. Ja, also quasi ein Austausch der hälftigen Rentenanwartschaftspunkte stattfindet. Und auch da kann man modifizieren. Was ist, wenn ein Ehegatte nicht erwerbstätig war oder selbstständig tätig war und eben keine oder freiberuflich tätig war, keine Anwartschaftspunkte erworben hat, soll er anders kompensiert werden. Und dann sollte man vielleicht auch nicht außer Acht lassen, gerade wenn die Trennung noch in einem jungen Stadium ist, was passiert mit erbrechtlichen Fragen? Wollen wir dazu etwas regeln? Dazu können wir was regeln. Sollen Erbverzichte ausgesprochen werden? Sollen andere Personen als der noch in der gesetzlichen Erbfolge vorhandene Ehegatte bedacht werden?
Was lässt sich denn definitiv vielleicht nicht ausschließen?
Ich kann bestimmte Dinge nicht regeln, die gesetzlich verboten sind.
Zum Beispiel?
Ich kann beispielsweise keine Vereinbarung treffen, die den Inhalt hat, dass auf Trennungsunterhalt verzichtet wird. Also der Unterhalt, der geschuldet ist in der Zeit zwischen Trennung bis zur Rechtskraft der Scheidung, das ist der sogenannte Trennungsunterhalt. Und es besteht ein gesetzliches Verbot, das ist positiv im Gesetz angeordnet, auf Trennungsunterhalt kann nicht verzichtet werden. Ja, das heißt, ich kann also keine Vereinbarung beurkunden oder treffen, die den Inhalt hat, dass ich bis zur Rechtskrafterscheidung von meinem Partner keinen Unterhalt möchte. Das ist natürlich auch eine Frage der Praxis am Ende. Vielfach wird dieser Unterhalt, selbst wenn er geschuldet wird, schlichtweg nicht eingefordert. Mhm. Ja, aber vereinbaren lässt sich dieser Verzicht nicht. Das hat der Gesetzgeber so vorgesehen. Was kann ich auch nicht vereinbaren? Ich kann nicht über Unterhaltsansprüche des Kindes gegenüber dem Kindsvater Vereinbarung treffen, weil diese Ansprüche eben nicht in der Verfügungsmacht des einen oder des anderen Elternteils liegen, sondern es Ansprüche des Kindes sind.
Worauf sollten denn Beteiligte, also Eheleute, achten, wenn sie zu Ihnen kommen? Sie haben vorhin schon gesagt, ein wichtiger Punkt ist also, wir müssen miteinander reden können. Der zweite wichtige Punkt ist, es muss irgendwie gerecht verteilt sein. Was gehört denn noch dazu?
Also in Vorbereitung einer Scheidungsvereinbarung ist es natürlich ratsam, sich vorab vielleicht zu Hause, gegebenenfalls auch ohne Anwalt, einfach mal, solange man miteinander sprechen kann, Gedanken zu machen, was haben wir und wie wollen wir es verteilen. Ja, das ist natürlich für den Notar der Optimalfall, wenn im Prinzip die Mandanten so vorbereitet erscheinen, dass sie im Prinzip eine Liste haben und sagen, das haben wir vor. Ja, dann kann man im Rahmen des Beratungsgespräches nochmal schauen, ist das sinnvoll, es so zu machen? Gibt es andere Aspekte, die die Ehegatten jetzt noch nicht bedacht haben? Das ist so im Grunde der Optimalfall. Es schadet auch nicht, wenn man völlig unvorbereitet ist, das Falsche, aber jedenfalls ohne konkrete Vorstellung sich zunächst erstmal beraten lässt. Wobei dann die Grenze natürlich dann wieder die Neutralität des Notars im Speziellen ist, der eben nicht einseitig berät. Das heißt, sinnvoll dann beide Ehegatten gleichzeitig am Tisch. Ne? Mhm. Dass also der eine oder der andere nicht mit einem Wissensvorsprung dann in die zu Hause stattfindende Diskussion geht. Falls das nicht so funktioniert, also man keine gemeinsame Lösung findet, dann ist es vielleicht auch ratsam, tatsächlich sich dann ja anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen und dann zu sagen, was steht mir eigentlich zu?
Lassen Sie mich mal kurz einhaken. Das heißt, ist der gängige Weg eigentlich, ich mache mir zu Hause Gedanken mit meinem Partner und gehe dann zu Ihnen? Oder ich lasse mich vom Anwalt vorher beraten und dann geht's zu Ihnen? Wie ist denn das Prozedere normalerweise?
Das ist schwer zu sagen. Es gibt also den Standardfall nicht. Ne? Es passieren die einen und die anderen Geschichten. Es kommen die Anfragen nach Beurkundung von Scheidungsvereinbarungen unmittelbar über Anwälte, die dann auch schon mit der Gegenseite, wenn beide Ehegatten sich anwaltlich beraten lassen, dezidierte Regelungen getroffen haben. Also natürlich auch so ein Fachanwalt für Familienrechte kann im Prinzip so eine Scheidungsvereinbarung schon entwerfen und vorbereiten. Er kann sie halt nicht beurkunden. Mhm. Ja. Es gibt aber auf der anderen Seite eben auch die noch nicht anwaltlich vertretenen Mandanten, die dann wirklich im Erstgespräch das erste Mal da sitzen, ganz frisch im Vorfall, das hat sich ereignet, und die dann einfach nur die Fronten klären wollen.
Wie ist denn jetzt das Prozedere? Also wie ist der Ablauf so einer Scheidungsfolgenvereinbarung?
Nach dem ersten Gespräch gibt es in der Regel dann einen Entwurf der vorgesehenen Urkunde oder des Inhalts, was sich die Parteien vorstellen. Dieser wird dann übersandt per E-Mail, per Post, wie auch immer, und gibt also allen Beteiligten auch nochmal die Möglichkeit und Gelegenheit, sich dann dazu anhand dieses Textes auch beraten zu lassen. Zum Beispiel durch einen Anwalt oder aber nochmal miteinander zu sprechen, ja. Und in der Regel, wenn die Vereinbarung oder Entwurf der Vereinbarung, das, was der Notar dort geschrieben hat, das trifft, was vereinbart werden soll, dann wird ein Termin vereinbart, die Urkunde wird vorgelesen, das ist das Beurkundungsverfahren, wird unterschrieben und dann ist im Grunde im Regelfall auch schon Schluss. Dann erhalten die Beteiligten...
Für Sie.
Auch für mich, ja. Dann erhalten die Beteiligten in der Regel die Urkunde, eine einfache, zweifache, dreifache Ausfertigung. Einmal für sich selber, einmal für die beteiligten Anwälte und eben auch ein Exemplar, das dann bei Gericht eingereicht werden kann. Mhm. Weil die Vereinbarung regelt ja Scheidungsfolgen und klammert im Prinzip aus der gerichtlichen Entscheidung die Punkte aus, die in der Scheidungsvereinbarung geregelt sind. Mhm. Und deshalb muss die dann durch mindestens einen Anwalt, also Scheidungsverfahren, gehen bei den Gerichten eben nicht ohne Anwalt. Ja, es muss bei einvernehmlichen Scheidungen also mindestens ein Anwalt dabei sein. Und er reicht das in der Regel mit seinem Scheidungsantrag dann beim Familiengericht ein.
Nun gibt es diese Scheidungsfolgenvereinbarung. Alle saßen an einem Tisch, sie haben ihre Arbeit gemacht. Inwiefern ist es denn möglich, dass diese Vereinbarung dennoch von einem der Partner im Nachhinein angefochten werden kann?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass bei notariellen Urkunden also kein 14-tägiges Widerrufsrecht ist. Ja, das heißt, es gilt der Grundsatz, dass Vereinbarungen zu halten sind. In ganz extremen Ausnahmefällen ist es durchaus denkbar, dass ein Ehegatte sich darauf beruft, dass er getäuscht wurde, dass er bedroht wurde, gezwungen wurde, die Vereinbarung zu schließen. Und dann sind wir ja nach den Regeln des allgemeinen Zivilrechts im Bereich der Anfechtung von Verträgen, wo dann im Prinzip das dann aber vorgetragen werden muss und ja auch dann im Zweifel bewiesen werden muss. Das heißt, wenn die Vereinbarung unterschrieben ist, ist in der Regel auch der Sack zu.
Nun hatten Sie vorhin gesagt, das Gericht kann diese Scheidungsfolgenvereinbarung letztendlich noch kippen, wenn Sie feststellen, okay, oder der Richter feststellt, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu, das ist sittenwidrig. Was passiert denn dann, wenn das Gericht sagt, nö, da spielen wir nicht mit?
Sicherlich wird, wenn so eine Vereinbarung getroffen wird und ein Gericht hat daran Bedenken, es möglich sein, dass man dann nochmal mit dem Beurkundnotar Kontakt aufnimmt und sagt, können wir nicht einen Nachtrag machen, weil der Richter hat die und die Zweifel an der und der Vereinbarung und dazu möchten wir ja das und das neu haben oder anders haben, um dem Willen oder Vorstellung des Richters zu entsprechen. Wenn natürlich die Fronten so verhärtet sind, dass es eben zu keiner Vereinbarung mehr kommt und das Gericht im schlimmsten Fall die Vereinbarung für unwirksam erklärt, dann sind wir im gesetzlichen Folgenbereich, also im gesetzlichen Scheidungsfolgenbereich.
Heißt?
Dann greift das, was das Gesetz für den Fall der Scheidung vorsieht. Aber das ist aus meiner Erfahrung heraus wahrscheinlich ein verschwindend geringer Anteil an Vereinbarungen, an Scheidungsvereinbarungen jedenfalls, die einer richterlichen Inhaltskontrolle nicht standhalten. Da achten wir als Notare schon drauf, vernünftige Vereinbarungen vorzuschlagen zumindest. Schließen müssen das die Beteiligten selbst.
Wichtigste Frage zum Schluss. Ich weiß, nicht pauschal zu beantworten, schwierig wahrscheinlich, aber was kostet denn sowas?
Ja, Frau Stawitz, da muss ich Ihnen tatsächlich sagen, dass ich Ihnen da keine Antwort drauf geben kann, weil es eine ganz individuelle Bewertung ist, die dort stattfindet. Maßgebend dafür ist das sogenannte Gerichts- und Notarkostengesetz und das schreibt eben für verschiedene Regelungen, die Sie treffen, verschiedene Bewertungsansätze vor. Es hängt also davon ab, wie vermögend sind Sie, was wollen Sie regeln, soll Vermögen übertragen werden, soll eine Immobilie übertragen werden, wenn beispielsweise ja zum Ausschluss des Versorgungsausgleiches die Gütertrennung vereinbart werden soll, dann ist dafür ja das Vermögen der Ehegatten abzüglich bestimmter Schulden maßgeblich. Wenn ein Immobilienanteil übertragen wird, ist das gegebenenfalls dazu zu rechnen. Manchmal kommen dann noch die Kosten für den Versorgungsausgleich oder den Ausschluss des Versorgungsausgleiches dazu. Und das sind alles wertbildende Faktoren, die recht kompliziert schon im Gerichts- und Notarkostengesetz wiedergegeben sind, die also jeder Notar auch beachten muss. Und dadurch kostet also jede Scheidungsvereinbarung bei jedem Notar das Gleiche. Nur wie viel es ist. Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Okay, ich habe noch eine Frage. Was würden Sie als Notar sagen? Gute Idee, so eine Scheidungsfolgenvereinbarung, ja oder nein?
Auf jeden Fall eine gute Idee. Man kann dadurch das gerichtliche Verfahren abkürzen. Man klammert bestimmte Bereiche aus der richterlichen Entscheidung heraus. Das heißt, Sie haben mich eben nach den Kosten gefragt. Dinge, über die der Richter nicht befinden muss, kosten beim Gericht dann auch kein Geld, ja, und sind quasi in der Vereinbarung mit drin. Die Scheidungsvereinbarung erleichtert die einvernehmliche Scheidung. Bedeutet, Sie brauchen nur einen Rechtsanwalt, der den Antrag stellt bei Gericht. Sie sparen also gegebenenfalls auch Rechtsanwaltskosten. Also immer eine sinnvolle Sache, etwas zu vereinbaren, schon aus Kostensicht. Darüber hinaus muss man eben wissen, dass die gesetzlichen Scheidungsfolgen nicht immer für jede Ehe, die existiert hat, die optimale Form sind.
Also was halten wir fest? Eine Scheidungsfolgenvereinbarung hat etliche Vorteile, macht einen Konsens noch vor der Scheidung möglich. Voraussetzung dafür ist, dass die Eheleute sich noch gemeinsam an einen Tisch setzen und miteinander reden können. Dankeschön für die Informationen, Christian Sieberling, Notar in Halle an der Saale. Vielen Dank.
Gern, Frau Stawitz, hat mich gefreut.
Der ESOF-Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite.